dabei liest, weiß ich gar nicht, ob er wirklich Synästhetiker ist. Es wird zwar in späteren Jahren berichtet, dass er während einer Probe in Weimar mal gesagt habe, also jetzt, ihr lieben Herren, spielt nicht so rosa, mehr violett oder ja, also oder mehr blau. Ich weiß gar nicht, ob er vielleicht auch, die sind ja auch Farben besetzt mit Inhalten. Also rosa wird ja oft auch als kitschig oder als ja, süßlich empfunden. Vielleicht hat er darum solche Farben gewählt. Ich glaube nicht, dass er über diese Audition Colorée, dass er da verfügt hat. Er hat sich zwar von Bildern beeinflussen lassen, das wissen wir.
Das sagt die Musikprofessorin Ute Jung-Kaiser. Sie hat sich ausgiebig beschäftigt mit der Vermischung der Künste, eben mit jener Idee, die Musik und Malerei, insgesamt bildende Kunst und Literatur, so entgrenzend zusammenzubringen sucht, dass etwas Großes, Eines daraus entsteht.
Eine typisch romantische Idee.
Die Vorlist bereits E.T.A. Hoffmann hatte, der wohl ein genuiner Synästhetiker war.
Im Zustande des Delirierens, vorzüglich wenn ich viel Musik gehört habe, finde ich eine Übereinkunft der Farben, Töne und Düfte. Es kommt mir vor, als wenn alle auf die gleiche geheimnisvolle Weise durch den Lichtstrahl erzeugt würden und dann sich zu einem wundervollen Konzerte vereinigen müssten.
Schreibt E.T.A. Hoffmann. Hoffmann war jedenfalls ein Multikünstler. Begabt mit vielen Talenten, hatte er Mühe, sich für eine Begabung zu entscheiden. Dass er ausgerechnet als Schriftsteller den größten Erfolg hatte, konnte er selbst sehr schlecht akzeptieren.
Vielmehr wollte er Musiker sein, Komponist, Dirigent allemal. Und seine Angewohnheit, das langweilige Alltagsgeschäft seines Beamtendaseins, in das er vor lauter Talentunentschlossenheit hineingedrückt wurde, durch kleine sarkastische Zeichnungen zu kommentieren, hat ihn schließlich völlig aus der Bahn geworfen und auch den Job gekostet. Zu boshaft waren seine Lästerskizzen der Kollegen. Hoffmanns Persönlichkeit, typisch für einen Synästhetiker.
Ich glaube, er war überzeugt davon, dass es eine verborgene Verwandtschaft der Werke des Genies gibt. Das hat er auch formuliert in Briefen an Berlioz und so weiter. Und er hat sich ja auch, als er in Italien war, da ist natürlich die Kunst ja klar dominant und die bildende Kunst. Und er hat dann Raphael natürlich bewundert und Michelangelo und hat dann eben auch in diesem Année de Pèlerinage eben auch einige Werke, ja, versucht, dort eine Bildübertragung zu leisten, wie bei dem wunderbaren Stück über dieses Medicea-Grabmal Il Penseroso, wo er einen sinnenden Menschen darstellt. Ich weiß aber nicht, ob man unbedingt das Bild braucht. Er setzt ja auch hinter andere Motti darüber. Von daher verfremdet er ja selber den ursprünglichen Eindruck.
Franz Liszt, ein metaphorischer Synästhetiker, der sich von Bildern und Werken großer Maler und Künstler wie Raphael und Michelangelo zu einigen Kompositionen inspirieren ließ. Einer, der versuchte, die Verwandtschaft von Malerei und Musik akribisch, konsequent und einfallsreich darzustellen, war Alexander Skriabin. Der russische Komponist lebte von 1872 bis 1915, wurde Zeit seines Lebens von Wahnvorstellungen verfolgt. Der Prometheus von Alexander Skriabin. Dieses Werk wird als das synästhetische Werk schlechthin bezeichnet, denn Skriabin konnte Farben hören. Das brachte ihn auf die Idee, im Prometheus ein sogenanntes Farbklavier zu verwenden. 1910/11 schrieb Skriabin seinen Prometheus für Chor, Orchester und Farbklavier. Als das Werk 1915 in New York aufgeführt wurde, benutzte man für die beiden Lute-Stimmen tatsächlich ein Farbklavier. Ein stummes Clavier à Lumière.
Die ersten Entwürfe zu einem Farbklavier stammen von Louis-Bertrand Castel, einem französischen Mathematiker und Jesuiten, der von 1688 bis 1757 lebte. Er erfand ein Klavier, bei dem der Anschlag jeder Taste mit dem Erscheinen einer ihr angeblich entsprechenden Farbe gekoppelt werden sollte. Castel war angeregt worden von Isaac Newtons Lehre von der Farbenharmonie.
Jedem Ton der chromatischen Tonleiter ordnete Castel eine Farbe zu.
C, blau. Cis, Celadon. D, grün. Dis, olive. E, gelb. F, goldgelb. Fis, inkarnat. G, rot. Gis, cramoisi. A, violett. Eis, Agathe.
Diese Tonfarbkorrelationen wurden in allen 12 Tonleitern beibehalten. Je höher die Tonleiter, desto heller die Farben, je tiefer, desto dunkler. Dass man einer Tonleiter bestimmte Farbskalen zuordnet, das ist das ganze Geheimnis der Farbinstrumente, die schließlich Ende des 19. Jahrhunderts einen regelrechten Boom erlebten. Die Erfinder machten sich unter anderem die Erkenntnisse des Psychologen Georg Anschütz zunutze. Der hatte nämlich bei einer blinden Versuchsperson mit synästhetischer Begabung herausgefunden, dass das System der Zuordnung von Tonhöhen und Farben bei jedem Synästhetiker anders ist, jedoch in einem fixen System abbildbar. Das heißt, die Farbtonleiter eines jeden Synästhetikers ist individuell, aber immer auf dieselbe Weise koloriert. Heißt konkret, C ist immer schwarz, A ist immer rot und Mozart ist immer braun. Jeder Synästhetiker hat also sein eigenes persönliches Lexikon, in dem er Farben und Töne einander zuordnet.
Louis-Bertrand Castels Farbklavier war erst der Anfang. Pyrophon, Piano Optophonique, so die seltsamen Namen seiner Nachfolger. 1924 schließlich stellte Alexander Laszlo sein Sohn-Chromatoskop dem Publikum vor. Laszlo ist der bekannteste von allen, weil er die Erfindung seines neuen Instrumentes mit visionären Kunsttheorien untermauerte, die zumindest 2 Jahre lang die Kunstwelt in Atem hielten.
Alexander Laszlo ist heute in erster Linie als Regisseur bekannt. Sein Leben und Werk als Pianist und Komponist ist wenig erforscht. Man weiß allerdings, dass er, der in Budapest eine Ausbildung in Klavier und Komposition erhielt, zu Beginn der 20er Jahre Konzerte als Pianist gab, bei denen er die Saalbeleuchtung mit einbezog. Laszlo spielte Werke von Bach, Chopin oder Debussy, auch eigene Kompositionen, zusammen mit Projektionen aus farbigem Licht, abstrakten Formen und Bildern von Matthias Holl oder Filmepisoden von Oskar Fischinger. Alexander Laszlo entwickelte ein Notationssystem für Farblicht, eine Notenschrift, mit der er Harmonie, Rhythmus, Dynamik, Form, Registrierung und Vortragsbezeichnung festhalten konnte.
Laszlo entwickelte einen Apparat, der farbiges Licht, Dias und bewegliche, amorphe und geometrische Formen kombinierte, das Sohn-Chromatoskop. Daneben schrieb er zahlreiche wissenschaftliche Artikel, in denen er eine Kunst der Zukunft entwarf und sie mit der Farblichtmusik begründete. Was Laszlos Arbeit von den bisherigen unterscheidet, ist, er wollte nicht nur unterhalten, nein, er entwarf im Sinne einer holistischen Kunsttheorie eine neue Kunstgattung, in der abstraktes Bild und Ton eine Einheit bilden.
Zurück zu Skriabin. Das Farbklavier, das er für den Prometheus verwendete, war in seiner Gestaltung und Funktion zwar simpler als Laszlos Sohn-Chromatoskop, dafür war die Musik umso ausgefeilter konstruiert. Für den Prometheus erfand Skriabin zum Beispiel eine eigene Tonleiter mit dem sogenannten prometischen Quartakkord, der aus 6 Tönen bestand, um den speziellen Sound seines neuen Werkes unverwechselbar zu machen. Außerdem ordnete er den 12 Tönen der chromatischen Tonleiter 12 Farben zu, die mit den Grundtönen der Harmonien wechselten. Diese Farben wurden durch farbig leuchtende Glühbirnen über große Projektionsschirme abgebildet. Anfangs hatte Skriabin die Idee, das Publikum mit Lichtkaskaden zu überfluten oder mit Lichtduschen nach der Farbenlehre Rudolf Steiners zu waschen, um ganz konkrete Assoziationen zu provozieren. Dann aber entschied er sich für seine Prometheus-Klangfarben.
Violett, als Ausdruck schöpferischen Formwillens. So unterschiedlich die einzelnen Erfindungen im Rahmen der Farblichtmusik-Bewegung auch sein mögen, sie verweisen auf immer wieder dieselbe Idee: eine Kunst zu schaffen, die entgrenzend ist, in der alle Künste miteinander verwoben sind. Arnold Schönberg, Georges Ligeti, Olivier Messiaen. Für sie war dieser Gedanke sehr anziehend.
Messiaen hat beispielsweise in seinem Werk Chronochromie von 1959-60 seine synästhetischen Erfahrungen mit einbezogen. Oder Georges Ligeti in seinem Werk Lontano. Kein Wunder, dass sich bildende Künstler wie Wassily Kandinsky, der selbst die Fähigkeit besaß, Farben zu hören, für solche Musiker interessierten. Kandinsky beschreibt in seiner Schrift über das Geistige in der Kunst seine synästhetischen Eindrücke.
Das Gelb mit dem Trompeten- und Fanfarenton, das Orange mit der Bratsche oder einer warmen Altstimme, das Rot mit der Tuba oder Trommel, das Violett mit dem Fagott. Und das Grün mit den gedehnten, meditativen Tönen der Geige.
Allein das Blau stellte sich für ihn in verschiedenen Schattierungen dar.
Musikalisch dargestellt ist helles Blau einer Flöte ähnlich, das Dunkle dem Cello, immer tiefer gehend den wunderbaren Klängen der Bassgeige. In tiefer, feierlicher Form ist der Klang des Blau dem der Orgel vergleichbar.
Synästhesie ist, wie diese wenigen Beispiele aus der Kunst zeigen, also alles andere als eine bloße Wahrnehmungsanomalie. Schon immer haben Synästhetiker ihre Kompetenz kreativ benutzt, um daraus Neues, Visionäres zu schaffen. Synästhesie kann dem Nicht-Synästhetiker einen neuen Blick, ein neues Hören ermöglichen und sie kann in andere Welten führen.